Die Ostmeeresstadt Zlín war jahrzehntelang von der Schuhproduktion geprägt. Innerhalb weniger Jahre machte der tschechoslowakische Unternehmer Tomáš Batia die kleine Provinzstadt zum Firmensitz des größten Schuhherstellers der Welt. Wir haben bereits ausführlich über die einmalige funktionalistische Architektur in Zlín und die damit verbundenen Chancen und Probleme berichtet. Heute wollen wir uns anhören, wie die Leute damals in der Fabrikstadt Zlín gelebt haben. Darüber erfahren Sie nun mehr von Daniel Korczak in einem neuen Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Die Soziologin Annette Steinführer vom Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung hat versucht, Näheres über das Leben im Zlín der 1920er und 1930er Jahre herauszufinden.
Das Problem ist, dass wir über diese gewöhnlichen Leute ungewöhnlich wenig wissen. Zlín wird immer als eine Stadt der Architektur dargestellt, als eine Stadt von Batia. Aber hier sind Zehntausende von Neuzuzüglern in diese Stadt gekommen. Viele sind geblieben, viele mussten auch wieder gehen aus verschiedenen Gründen.
Die ganze Stadt habe das Werk geprägt. Nicht nur was die Architektur betrifft. Nahezu alle der 10.000 Batia-Angestellten hatten die gleichen Arbeitszeiten, wie Steinführer anmerkt.
Das Werk war auf der einen Seite sehr dominant, weil der Großteil der Zlíner in diesem Werk arbeitete. Und da hatten wir natürlich eine extreme Regelmäßigkeit des Lebens. Also alle gingen zur selben Zeit morgens in den Betrieb, alle hatten mittags zur selben Zeit ihre Pausen und belebten und bevölkerten dann die umliegenden Freiflächen, zumindest in den entsprechenden Monaten.
Bis heute wird die Stadt Zlín durch ihre großen Freiflächen gekennzeichnet. Während auf dem Werksgelände die Fabrikshallen dicht an dicht stehen, ausgerichtet an einem strengen Raster, präsentiert sich der Platz der Arbeit, der das ehemalige Werksdorf und den Freizeiteinrichtungen wie dem Gesellschaftshaus, dem großen Kino und den beiden Kaufhäusern trennt, als große, nach heutigen Maßstäben fast zu große Fläche. Genutzt wird der reichlich vorhandene Freiraum wie in vielen anderen Städten heute auch, als Parkplatz. Für ein kleines Stück Rasen und einige wenige Sitzbänke ist auch noch Platz geblieben. Der Durchgang zum Werksgelände ist seit den 1970er Jahren unterbrochen. Das kommunistische Regime hat eine sechsspurige Straße durch das Zentrum gezogen. Die Fußgänger wurden in eine Unterführung verbannt, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat. Ein Stück weiter liegt der riesige Busbahnhof. Rund 70 Haltestellen zählt er, ein paar klapprige Busse der Marke Carroza und einige wenige neuere Modelle verlieren sich auf dem riesigen Areal. Für heutige Verhältnisse wirkt alles überdimensioniert. Doch betrachtet man Fotos aus der Zwischenkriegszeit, der Blütezeit der Batia-Werke, wird schnell klar, warum man hier mit dem öffentlichen Raum nicht gegeizt hat. Es wimmelte geradezu vor Menschen, die von oder zur Arbeit strömen oder ihre Freizeit im Freien verbringen. Doch Zlín hat auch noch ein anderes Gesicht und dies trotz der umfangreichen Baumaßnahmen anlässlich der Erweiterung der Schuhproduktion in den 1920er und 1930er Jahren, wie Soziologin Annette Steinführer erläutert.
Man hatte eben auch das alte Zentrum mit den Kleingewerbetreibenden, mit den kleinen Läden. Also das war mit Sicherheit eine lebendige Stadt. Und sicherlich kann man aus einer, sagen wir mal, architekturtheoretischen Perspektive darauf kommen, dass es eine nicht urbane Stadt gewesen ist, mit ihrer Funktionsteilung, mit dem Versuch, soziale Unterschiede aufzuheben. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Menschen ihr ganz eigenes daraus gemacht haben. Und es gibt wunderschöne Fotografien aus der Zeit, die das auch beweisen, dass das auch nicht nur ferngesteuerte Puppen waren, die hier willig das ausführten, was der größte Kapitalist des Landes ihnen vorschrieb, sondern natürlich haben die Menschen auch ihre eigenen Freiräume sich geschaffen, bei aller Disziplinierung, die natürlich auch in die Zeit gehört.
Eine Sichtweise, die Františka Garlíková bestätigt. Die heute 88-Jährige kam im Jahr 1935 als 14-Jährige mit dem Fahrrad aus den Karpaten nach Zlín und begann eine Ausbildung in Batias Schule der Arbeit.
Während der Woche hatten wir natürlich nicht viel Zeit für Vergnügungen, aber in den Pausen haben wir durchaus unsere Freizeit genossen und jede Menge Spaß gehabt. Und am Samstag sind wir dann alle tanzen gegangen. Wir haben uns beeilt, damit wir möglichst früh dort sind. Im Winter sind wir Skifahren gegangen. Das war damals alles andere als selbstverständlich. Sogar ein eigener Autobus ist ins Altvatergebirge gefahren, wo die Firma Batia ein Skiareal hatte. Und im Sommer sind wir in den Teichen rund um Zlín baden gegangen. Wir hatten wirklich eine glückliche Jugend.
Doch das Leben in Tomáš Batia Zlín war nicht nur durch Tanz und Abendunterhaltung geprägt. Ganz im Gegenteil. Der Schuhfabrikant verlangte von seinen Mitarbeitern vollen Einsatz, absolute Pünktlichkeit und Präzision. Auch das Leben im Internat richtete sich nach strengen Regeln, wie Frau Garlíková erzählt.
Um Punkt 7 Uhr morgens hatten alle beim Werkstor zu sein, auch die höchsten Abteilungsleiter. Da gab es keine Ausnahmen. Auch die Chefs konnten nicht kommen und gehen, wann sie wollten. Trödeln gab es nicht. Außerdem herrschte strenges Rauchverbot und auch Alkohol gab es keinen. In ganz Lin. Um Alkohol zu kaufen, sind die Leute in die umliegenden Städte gefahren, etwa nach Pscherow oder Luhatschowice. Natürlich gab es da Leute, die sich diesen Regeln nicht unterwerfen wollten. Die mussten die Firma verlassen.
Waren Tomáš Batia und sein Stiefbruder und Nachfolger an der Spitze der Firma Jan Antonín also Tyrannen? Haben sie ihre Mitarbeiter überwacht, verfolgt und unter Druck gesetzt? Die Soziologin Annette Steinführer hält diese Sichtweise für überzogen.
Also wenn man über die Arbeiter der Slin-Werke spricht, da gab es ein klares Regime und das ist auch der Begriff, den die alten Batia-Leute heute noch benutzen. Aber auch mit einem natürlich rückblickend und auch sicherlich verklärend mit dem Satz, es war ein strenges Regime, aber es hat uns auch was gebracht. Also es war ein Wohlstandsversprechen, deshalb kamen die Leute nach Slin, deswegen wollten sie bei Batia arbeiten. Sie kamen aus dem Umland, sie liefen zum Teil selber barfuß. Genau das, was Batia eben für die Welt auch verkündet hatte, dass das seine große Aufgabe sei, die Welt zu beschuhen. Eine andere Seite der Medaille ist eben diese Disziplinierung und die Kontrolle. Dazu wird es immer geteilte Meinung geben. Das wird man auch nicht lösen können. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, man muss es in der Zeit sehen. Wir sind in einer Zeit von extremer sozialer Ungleichheit. Wir sind in einer Zeit, wo Massenbewegungen linker wie rechter Art dazugehörten. Es ist die Zeit, wo der Faschismus in Europa groß wurde. So ist auch Slin ein Zeitphänomen.
Auch für die ehemalige Batia-Angestellte Františka Garlíková bedeutete ihr Eintritt in das Schuhimperium einen enormen sozialen Aufstieg.
Natürlich gab es böse Zungen, um nicht ein hässliches Wort zu verwenden, die uns als Batia-Girls oder als Fabrikmädels verspottet haben. Aber wir waren reich, dreimal so viel wie unsere Lehrerin haben wir verdient. Und das mit 16, 17 Jahren. Wir haben uns Kroko-Ledermäntel gekauft und schicke Schuhe getragen, sind ausgegangen.
Innerhalb des Betriebes herrschte eine strenge Hierarchie und jeder Mitarbeiter musste sich quasi hochdienen, erzählt Frau Garlíková.
Ich habe bei Batia in der Buchhaltung gearbeitet, aber anfangen musste ich in der Sockenfertigung. Nicht ganz ein Jahr habe ich dort verbracht. Jeder Batia-Mitarbeiter musste in der Fabrik beginnen, auch ein Abteilungsleiter. Als ich dann in die Buchhaltung kam, musste ich auch ganz unten anfangen, in der Verkaufsverrechnung. Jede Woche wurden dort alle Umsätze abgerechnet. Bis heute begreife ich nicht, wie man damals ganz ohne Computer wusste, wie viele Schuhe Batia in Afrika verkauft hatte. Jeden Mittwoch kamen die neuen Zahlen aus allen Teilen der Welt.
Doch für die damaligen Verhältnisse bot die Firma Batia ihren Mitarbeitern modernste Arbeitsbedingungen. In den Werkshallen standen die neuesten Maschinen, die den Arbeitern möglichst viele Handgriffe abnehmen sollten. Auch die Buchhalterinnen arbeiteten mit den besten Rechenmaschinen, erinnert sich Františka Garlíková. Und auch das Verhältnis zu ihren Vorgesetzten hat die ehemalige Batia-Mitarbeiterin in sehr guter Erinnerung.
Im Jahr 1938 erkrankte meine Mutter schwer und brauchte meine Hilfe. Also habe ich den Entschluss gefasst, bei Batia aufzuhören. Ich bin zu meinem Chef gegangen und habe ihm die Situation erklärt. Der Leiter der Buchhaltung sagte zu mir, Fräulein, wir lassen unsere gut eingearbeiteten Mitarbeiter nur sehr ungern gehen. Nehmen Sie doch ein halbes Jahr Urlaub, ich veranlasse das. Fahren Sie zu Ihrer Familie und wenn alles geklärt ist, dann kommen Sie wieder. Da sehen Sie, wie entgegenkommend die damals bei Batia waren.
Zwar hat der Lauf der Geschichte mit der Besetzung Böhmens und Mährens durch die Nationalsozialisten und dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs letztendlich eine Rückkehr von Františka Garlíková in die Batia-Werke nach Slin verhindert. Doch auch 70 Jahre später blickt die rüstige 88-Jährige immer noch gerne auf ihre Jugend als Batia-Mädel zurück. Bis heute reist die Pensionistin, die seit Jahrzehnten in Prag lebt, mehrmals pro Jahr nach Slin, um ehemalige Kollegen zu treffen und in Vorträgen und Gesprächen über ihre Arbeit beim weltberühmten Schuhfabrikanten zu berichten.
Soweit unser Blick in die Vergangenheit. Nun aber zurück in die Gegenwart und damit zu einem